Am Sonntag wurde gefeiert, lautstark bei der CDU, eher verhalten bei den Bündnisgrünen. Beide hatten jedenfalls gute Gründe. Für SPD und FDP blieb nur die Option, sich ein mieses Wahlergebnis schön zu saufen. Und das hat Folgen für den Fortgang der sogenannten Fortschrittskoalition in Berlin. Jubel und Schock, die Ampel nach der NRW-Wahl, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst hier im Studio. Anja Meyer, Hauptstadtjournalistin von Die KorrespondentInnen. Und Sie sind Korrespondentin unter anderem für den Weser-Kurier und die Zeit, für die Sie aus der Hauptstadt berichten. Frank A. Meyer ist Kolumnist der Zeitschrift Cicero. Phonetisch sind Sie im Gleichklang, dürfen aber hier gerne unterschiedliche Meinungen äußern. Zugeschaltet Professorin Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin von der Hertie School. Und Reinhard Schlinkert ist bei uns, Meinungsforscher von Infratest, DIMAP. Frau Meyer, ist denn die Ampel-Euphorie schon dahin oder ist das NRW-Ergebnis eher landespolitisch zu deuten?
Naja, das Ergebnis ist natürlich erstmal ein echter Dämpfer für die Ampel, aber nur für Teile der Ampel, also für SPD und FDP. Die Grünen können ja eigentlich ganz froh sein und ich denke mal, es wird jetzt schwieriger in den nächsten Monaten, auf jeden Fall. Es wird die einzelnen Fraktionen und Parteien müssen sich neu orientieren daran, was die Wählerinnen und Wähler ihnen gesagt haben bei den beiden zurückliegenden Landtagswahlen. Und das wird jetzt spannend in der nächsten Zeit.
Frau Römmele, nach der Bundestagswahl hat ja die SPD-Spitze das sozialdemokratische Jahrzehnt ausgerufen. Ein Kollege hat jetzt geschrieben, manchmal dauert ein Jahrzehnt doch nur so etwa 6 Monate. Ist da irgendetwas in der Perspektive, in der Projektion für die SPD schiefgelaufen?
Na, sicherlich ist es so, dass die Ampelkoalition, dass Bundeskanzler Scholz jetzt sowas wie einen Neustart und auch eine Neujustierung hinlegen muss. Wir hatten jetzt 3 Landtagswahlen. Bei der ersten Landtagswahl im Saarland hat die SPD noch groß gepunktet, stellt dort eine Alleinregierung mit der Ministerpräsidentin Rehlinger. Aber in der Tat, sowohl in Schleswig-Holstein als auch jetzt in Nordrhein-Westfalen, hat die CDU den Wahlsieg nach Hause getragen. Und gerade in Nordrhein-Westfalen, wir bezeichnen ja Nordrhein-Westfalen immer auch als sowas wie eine kleine Bundestagswahl. Das Ergebnis ist absolut ernst zu nehmen, um zurückzukommen auf Ihre Frage gerade vorhin. Es ist Landtagswahl, aber wie gesagt auch kleine Bundestagswahl. Und da muss die Ampel jetzt wirklich überlegen, da muss die SPD jetzt wirklich überlegen, wie sie sich neu ausrichtet.
Herr Meyer, Anja Meyer hat es ja gerade schon gesagt, nicht alle Ampelfarben sind in irgendeiner Weise beschädigt worden. Die Bündnisgrünen stehen ja gut da. Was machen die Bündnisgrünen eigentlich richtig, was SPD und FDP falsch machen?
Sie machen an sich richtig, was sie zu tun haben im Wirtschaftsministerium und Umwelt und im Außenministerium. Das sind natürlich jetzt die, wie man so sagt, die angesagten Ministerien. Da hatten sie auch Glück. Als sie die besetzten, hat wahrscheinlich Christian Lindner noch gedacht, das Finanzministerium, ein mächtiges Ministerium, das hat die größere Ausstrahlung. Aber die Welt hat sich verändert. Die Welt hat sich total verändert. Und wenn man die Leistung oder die Performance von Bundeskanzler Scholz anguckt, dann muss man sehen, als er die Ampel machte, war das schon ein Gesamtkunstwerk, weil das hat es vorher nie gegeben. Das war schon schwierig. Und jetzt verändert sich noch die ganze Welt. Also die Gewichte der Ministerien werden anders. Also da bin ich etwas nachsichtig. Dass der Wähler da nicht nachsichtig ist, ist auch in Ordnung. Aber ich würde sagen, es braucht Zeit, damit sich das einpendelt. Mhm. Und die Zeit wird er ja wohl auch noch haben.
Herr Schlinkert, der Begriff kleine Bundestagswahl, manchmal so ein bisschen abgegriffen, aber er ist ja schon gefallen. Möglicherweise ist es tatsächlich eine. Was hat denn aus Sicht des Meinungsforschers, des Demoskopen, die Menschen dazu gebracht, wen zu wählen? Und vor allen Dingen, was hat das Ganze eigentlich mit Berlin zu tun?
Na, als erstes muss man schon sagen, es sind ja viel weniger Menschen zur Wahl gegangen als vor 5 Jahren. Und insgesamt hat auch die CDU, die ja die Wahl gewonnen hat, weniger Wähler als sie das vor 5 Jahren hatte, in absoluten Zahlen. Am interessantesten finden wir, wird ja immer wieder über Berlin gesprochen und Bundestagswahl, ich fand am interessantesten den Kandidatenfaktor. Das heißt, wie sehr haben denn die eigenen Kandidaten gezogen? Das war bei der CDU mit Wüst am stärksten, 33%, ist auch keine Superzahl. Dann kam schon der Herr Kutschaty. Bei der FDP waren es mal gerade 10% und bei den Grünen nur 9% Kandidat, weil da fast 80% sagten, das ist das Programm von der FDP, von den Grünen, was uns gefällt. Und das ist schon bemerkenswert. Und auch bemerkenswert war, wir haben auch immer gefragt, ob die Hilfe von Scholz und den grünen Spitzenpolitikern Habeck und Baerbock und auch Lindner eine Hilfe im Wahlkampf waren. Und das war schon interessant. An der Spitze natürlich die jetzt im Moment sehr populären Minister Habeck und Baerbock. Also eine große Hilfe für die Grünen. Und dann kam schon der Herr Lindner, von dem also auch immerhin 50% sagten, der war eine große Hilfe für die eigene Partei in Nordrhein-Westfalen, obwohl es nicht geholfen hat. Und dann bei der SPD war es Herr Scholz, wo es auch nur die Hälfte der Wähler gesagt haben, er war eine Unterstützung im Wahlkampf. Das finde ich am interessantesten. Und die Gründe, warum die Leute die einzelnen Parteien gewählt haben, ganz oben stand die Preissteigerung und Energiefragen und das Zutrauen, dass Habeck die Energieversorgung auch in Zukunft aufrechterhalten kann für Deutschland, war bei 2/3 der Wähler, fand bei 2/3 der Wähler Zustimmung. Und das ist natürlich, muss man sich auch klar sagen, ein großer Hype für die Grünen, die jetzt gerade, auch wie gerade schon gesagt wurde, 2 Ministerien besetzt haben, wo die Menschen, die natürlich sagen, ich habe Sorge, dass der Krieg sich ausweitet, sagen immerhin in der Republik fast 2/3 der Menschen, dass die beiden dafür stehen, die Ängste der Menschen hier, was Energieversorgung und natürlich auch Krieg angeht, zu minimieren.
Gut, das war jetzt die Wahlanalyse. Wir wollen vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen und schauen, was hat denn letztendlich zu diesem Wahlergebnis geführt, wenn es denn bundespolitische Einflüsse auch gab. Wenn wir mal auf den letzten Herbst zurücksehen, auf die Koalitionsverhandlungen, da hatte man ja das Gefühl, da sind 3 Parteien dabei, das Rad neu zu erfinden. So nach dem Motto, früher war alles schlechter. War das allzu große Tollkühnheit? Hat man da vielleicht geflissentlich die Fallgruben übersehen, die gerade auf eine Ampel warten könnten?
Naja, wenn Sie danach fragen, ich würde mal sagen, wenn da jemand ein bisschen zu optimistisch war und dachte, das kriegen wir schon, weil wir einen hohen Preis einfordern, war es vielleicht die FDP, die gedacht hat, das funktioniert schon. Wir sind quasi jetzt mal flapsig gesagt so harte Hunde, die wissen schon, wir haben schon mal Jamaika platzen lassen. Wir stellen hier unsere Bedingungen und das ist jetzt, die haben quasi so ein Rendezvous mit der Realität. Also das ist ja, hat der Herr Mayer schon gesagt, das Finanzministerium sich zu holen, regelrecht zu holen, zu erzwingen, das wollten ja eigentlich die Grünen, war wahrscheinlich ein guter Move. Aber jetzt ist Herr Lindner in der Position, ständig Schulden machen zu müssen. Konnte er nicht wissen. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo jetzt die Leute natürlich genau hinschauen. Also die FDP ist nicht in der Macherposition. Und das sind die Grünen. Und bei der SPD muss man sagen, die haben natürlich gedacht, wir stellen einfach den ruhigen Herrn Scholz hin, der regelt das und behält die Nerven. Aber dieses Nervenbehalten hat wahrscheinlich in dieser Post-Merkel-Ära noch irgendwie quasi magisch gewirkt. Aber das hat sich jetzt verbraucht, auch weil die Zeiten sich verändert haben, weil die Realpolitik schneller, härter und teurer geworden ist.
Also, ja, Herr Mayer. Darf ich ja anknüpfen? Sie haben die Merkel-Jahre genannt. Das ist medienpolitisch ganz wichtig. Ich habe den Eindruck, dass unsere Kollegen wir uns schadlos halten, nachdem wir 16 Jahre unglaublich brav zurückhalten, zum Teil in der Rolle von Bettvorlegen waren, der Kanzlerin gegenüber. Und Scholz bekommt wahnsinnig viel ab, was wie Kompensation ist. Also jedes Wort, was er sagt, eine Zeit lang war ja, hat er es so gesagt, er konnte es nicht richtig machen. Ich bedauere ihn deswegen nicht. Aber dieses Phänomen, dass wir jetzt mal losgehen dürfen, was wir 16 Jahre nicht taten, das ist einfach ein Kompensationsphänomen, mit dem diese Regierung konfrontiert ist.
Herr Schlingert, Sie wollten das noch ergänzen. Also, Herr Römmle, ganz kurz, erst Herr Schlingert, dann Frau Schlingert, Frau Römmle, einen Moment bitte. Herr Schlingert.
Ja, ich wollte zwei Sachen sagen. Erstens hat Scholz natürlich nicht die beste Karte gezogen. Er wusste ja nicht, dass er Kriegskanzler wird. Zweitens ist seine Rolle natürlich schon schwierig, weil die Hälfte der Bevölkerung sagt, wir haben Angst davor oder noch mehr, dass der Krieg sich ausweiten sollte. Und es gibt auch eine große Anzahl von Menschen in Deutschland, die sagen, wir sollten ein bisschen zurückhaltender sein. Also er hat es nicht leicht. Das ist der Punkt eins. Zu der FDP. Die FDP hat natürlich jetzt ein riesenstrukturelles Problem. Die Wähler, die sie gewählt haben zur Bundestagswahl, die sind inzwischen ein bisschen abgerückt davon, weil sie sehen es gerade, dass gerade die jungen Leute noch die FDP in Nordrhein-Westfalen gewählt haben, aber bei den Älteren ab 60 Jahren ist die FDP unter ferner Liefen. Das liegt natürlich auch daran, dass in Nordrhein-Westfalen die FDP letztes Mal gewählt worden ist, um Rot-Grün abzuwählen. Und das ist eine andere FDP als diejenige, die jetzt in eine Ampelkoalition in Berlin gegangen ist. Also die Abstrafung war doppelt, dann noch mit einem unpopulären Kandidaten. Die FDP wird es also außerordentlich schwer haben, ihre Positionen in Zukunft auch in Wählerstimmen umzusetzen.
Wir gehen auf die NRW-Wahl noch mal ein. Frau Römmele, die Frage war ja jetzt, was ist da am Anfang falsch gelaufen? Vielleicht noch ergänzt um meine Frage, war da auch die Hoffnung da, dass sich eine deklassierte Union, CDU, CSU, nicht so schnell erholen werden nach dieser Bundestagswahl?
Nein, ich glaube, die Hoffnung war nicht da und die war ehrlich gesagt auch nicht notwendig, weil die Ampel ja zu Recht mit viel Enthusiasmus und auch Energie und Engagement im September letzten Jahres gestartet ist. Und sie hat sich natürlich wahnsinnig viel vorgenommen, muss sich auch wahnsinnig viel vornehmen, weil eben dieser große Transformationsdruck auch dasteht und hat sich das Narrativ für den Koalitionsvertrag gegeben, mehr Fortschritt wagen. Und mit dem Stichwort Narrativ bin ich schon bei einem ganz zentralen Punkt, was die Koalition und was vor allem auch den Bundeskanzler anbelangt. Man muss gerade jetzt in Kriegszeiten, das galt für die Transformation schon, aber jetzt müssen wir ja Transformation in einem völlig neuen Koordinatensystem denken. Es gilt, dass man Bürgerinnen und Bürger mitnehmen muss. Man muss sie kommunikativ auch mitnehmen. Das machen Robert Habeck und Annalena Baerbock exzellent. Und dagegen schaut natürlich der Bundeskanzler etwas blass aus, weil es nicht sein Naturell ist, weil es natürlich auch nicht ganz sein Job ist. Also ein Bundeskanzler muss nicht jedes Tagesgeschäft kommentieren. Aber, und ich glaube, das war ein Stück weit auch die Quittung in Nordrhein-Westfalen, was an bundespolitischen Themen hier reingespielt hat, ist, dass der Bundeskanzler, Herr Schwickert hat es gerade angesprochen, er hat es nicht einfach, weil er den Druck in der Koalition spürt, was die Ukraine anbelangt, mehr Waffen zu liefern. Aber ein großer Teil der Bevölkerung ist dem gegenüber auch skeptisch und darauf muss er eingehen. Aber hier bedarf es mehr Kommunikation, als er bisher gezeigt hat. Er ist am 8. Mai ja vor die Kameras getreten, was ich einen guten Schritt, für einen sinnvollen Schritt hielt. Aber ich denke, dass er hier noch deutlich nachlegen muss.
Wie könnte man denn die Zensur, Frau Mayer, die Zensuren für diese drei Parteien, wie würden die aussehen bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs? Denn das war ja wirklich eine Zäsur. Ich meine jetzt die Zensuren für die drei Parteien, könnte man sagen, eine selbstgefällige SPD inklusive Kanzler, eine halbstarke FDP und eine mit sich hadernde Bündnisgrüne Partei?
Das haben Sie schön formuliert. Ich kann es kaum besser ergänzen. Aber tatsächlich war es so, dass, wenn wir uns nochmal zurückerinnern an die Zeit kurz nach der Wahl, war es ja so, dass FDP und Grüne quasi wie so ein Power-Couple gebildet haben, indem sie diese Selfie-Situation sozusagen, wir halten zusammen. Olaf, komm mal rüber, mal gucken, was du gegen uns ausrichten kannst. Das ist lange verraucht inzwischen, glaube ich. Also man hört ja hier in Berlin auch öfter mal das große Stöhnen, vor allem über die FDP aus den anderen beiden Parteien, aber auch umgekehrt diese schöne Anfangszeit, dieser Honeymoon, der ist einfach rum jetzt. Und es hat aber eben, wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, wirklich handfeste Gründe. Frau Römmele sagt gerade, sie hat keinen Honeymoon gesehen. Habe ich das richtig gehört?
Ich glaube, keine 100-Tage-Frist, sondern das ging gleich richtig los. Ja. Das hatte natürlich auch aktuelle Gründe. Jetzt würde ich interessant dann bei der Frage, wie krisengestellt und wie krisenfest ist diese Koalition? Da gab es ja Krisen, die voraussehbar waren. Pandemie, Corona, auch die Diskussion um die Impfpflicht. und eine, die keiner vorausgesehen hat. Das ist ja mehr als eine Krise, das ist eine massive Bedrohung Europas durch den Ukraine-Krieg. Trotzdem wirkte die Ampel da immer bei all diesen Krisenmomenten, die ja auch immer noch anhalten, wirkte eigentlich schlecht aufgestellt und schnell überfordert.
Schnell überfordert und kam nicht auf den Punkt. Also es gibt zwar sozusagen große gesellschaftspolitische Projekte, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Impfpflicht sehen, das hat sie ja nicht durchgesetzt letztlich. Also das ist jetzt unter großem Getöse mit dem Fingerzeigen irgendwie gescheitert. Ja. Auch natürlich an der Opposition, die jetzt stärker und stärker wird, auch durch die letzte Wahl. Aber im Moment, ich vermisse das. Ja. Mhm. Also ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler gerade aus diesem, Reformlager irgendwie sich da mehr versprochen haben. Und das ist bis jetzt nicht eingetreten, nein.
Frau Römmele.
Ja, nur eine ganz kleine. Ich teile das alles, was Frau Mayer gesagt hat. Nur an einer Stelle würde ich es, glaube ich, ein bisschen anders nuancieren. Ich würde nicht sagen, dass die Koalition bei der Impfpflicht nicht auf den Punkt kam, sondern dass Scholz letztendlich Führung hat vermissen lassen, was zumindest aus meiner Sicht ein bisschen eine andere Gemengelage ist.
Ich wollte, bevor ich Ihnen die Frage stelle, ob Olaf Scholz ungerecht behandelt wird in der Öffentlichkeit. Sie haben ja für ihn so jetzt gerade eine Bresche geschlagen, allerdings mit einem Argument, das, glaube ich, nicht alle teilen. Wenn ich das richtig verstanden habe, 16 Jahre Hofberichterstattung der Presse bei Angela Merkel und jetzt ist die Presse plötzlich befreit und fällt über den nächstbesten Bundeskanzler her. Ist das nicht ein bisschen zu starker Tobak zu sagen, dass in 16 Jahren jetzt Artikel 5 Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland nicht gut
beisammen war? Nein, die war ja da. Aber ich bitte Sie, da sind viele Kollegen, die das auch sagen, es war ein Umgang. Herr Kähler, wenn wir von den Problemen reden, die Deutschland jetzt hat, aber und wir gehen zurück, sind sie in den 16 Jahren angerichtet worden, auch die ganze Geschichte mit Putin und Nord Stream 2. Also, es herrscht ein Schweigen immer noch zu der verantwortlichen Person, die war Regierungschefin. Und darum komme ich drauf. Es ist auch normal, dass der Scholz, er will ja Kanzler sein, ich bedauere ihn doch gar nicht. Es ist doch ganz normal, dass er das alles abbekommt.
Ich widerspreche Ihnen der Sache ja gar nicht, sondern in dieser Feststellung, die Medien hätten das alles sozusagen sehenden Auges mitgemacht. Also ich, aus meinem Teil würde ich mich dagegen auch verwahren. Wird Olaf Scholz...
Ich würde Sie sofort ausnehmen.
Gut, danke. Aber wird Olaf Scholz jetzt die Frage... Ich freue mich über jedes Lob. Bemerkung. Aber Herr Mayer, wird Olaf Scholz jetzt nicht in Bezug auf die 16 Jahre zuvor, sondern auf das, was er gerade macht, ungerecht beurteilt? Man wirft ihm ja Zaudern zu unentschlossenes Handeln vor. Ist das gerecht? Ist das,
ich würde Frau Römmele zustimmen. Was jetzt nötig ist, Sie haben gesagt, sind wirklich ernste Zeiten. Sie haben das Wort Bedrohung gebraucht. Also wir sind bedroht, das ist ganz klar, wir sind irgendwie bedroht. In dieser Zeit muss er, wenn er führt, seine Führung erklären. Er muss sie erzählen. Sie haben das Wort der Erzählung. Ich hasse das sonst, dieses Narrativ kommt ja überall vor. Er setzt ja schon das Grundgesetz. Also, aber er müsste jetzt erzählen, was er tut. Und dass es nicht tut oder dass es ungelenkt tut, liegt an ihm. Das Handeln von ihm, Sie haben es auch gesagt, so vorsichtig sein, weil es gibt die Mehrheit, es gibt die Tendenzen. Er ist hier umsichtig, ist umsichtig. Das Umsichtige gehört auch zu ihm. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Natürlich kann man andere Meinung haben, aber er muss die Erzählung bringen. Er muss dazu präsent sein. Und jetzt komme ich auf den Punkt, wie ist denn die SPD präsent? Wer war denn vor den Wahlen präsent? Dieser Knabe Kevin Kühnert mit seiner Geschichte, dass er in Berlin keine Wohnung findet, war in den Zeitungen Aufmacher. Es ist doch unfassbar. Was sollen die Leute von der SPD halten, von diesem Generalsekretär? Er ist ein Knabe, der noch nie was geleistet hat. Und wer ist denn... Basis ist ein schlechtes Wort, wer ist denn die Wählerschaft? Das sind einfache Leute, die leisten, die gehen morgens um 7 raus, um die Kinder in die Schule zu bringen. Das ist das Publikum der SPD und nicht irgendwelche
gewesen.
Pseudo-Akademik.
Herr Schlingert, wenn wir daran anschließen, wie hat die Demoskopie eigentlich das jetzt verfolgen können seit dem Spätherbst letzten Jahres, gerade was Scholz angeht in der Wahrnehmung der Bevölkerung, auch in seiner Bewertung? Denn die ist im Moment ja weit hinter den drei grünen Spitzenpolitikern Habeck, Baerbock und Özdemir zurück.
Ja, die war ja lange ganz gut und irgendwann gab es den relativ starken Absturz, ich glaube -16%, ich glaube das war im Februar. Nun ist natürlich, jeder wusste doch, wie Olaf Scholz ist. Der war vorher in Hamburg auch nicht anders, als er jetzt als Bundeskanzler ist. Und dadurch, dass er zurückhaltend ist, haben natürlich die beiden Grünen eine wahnsinnig gute Profilierungschance. Aber es ist auch nicht ganz so, dass alles an allem schuld die letzten 16 Jahre waren, wo die SPD ja auch eine ganze Weile mit in der Regierung war. Wir haben nämlich, das haben wir erfragt, wer denn wohl schuld daran ist, dass wir diese Abhängigkeit von der Energieversorgung von Russland haben. Und da sagt mehr als die Hälfte, ich glaube 55%, sagen, das sind beide Parteien schuld daran, dass dies passiert ist. Und es bringt ja auch nichts, wenn man jetzt rückwärts schaut und sagt, sind alle schuld dran, und schauen uns lieber mal an, wie es mit der Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist. Die ist nämlich gar nicht so gut und die ist für die einzelnen Parteien, für die Grünen und die SPD noch ein ganzes Stück besser, als sie für die FDP war.
Ist wahr. Und,
aber die SPD ist im Ganzen abgestürzt. Die SPD ist bei der... Nee, ich will noch eins sagen zur SPD. Wir gucken auch immer die Kompetenzen an. Die SPD hat ja jahrzehntelang für sogenannte soziale Gerechtigkeit gestanden. Und die Kompetenz ist runtergegangen, zurückgegangen, und zwar kontinuierlich, seit vielen Jahren. Früher hatte sich noch darum gestritten, ob sie dann eher mit den Linken, ob die größere soziale Kompetenz haben, die spielen auch keine große Rolle mehr. Und was passiert mit den SPD-Wählern? Sie sind gar nicht wählen gegangen, weil sie sich bei ihr nicht mehr zu Hause fühlten.
Frau Römmele.
Ja, ich möchte jetzt erstmal, bevor ich noch auf einige Punkte eingehe, so ein bisschen eine Lanze für unsere Politikerinnen und Politiker und auch für Olaf Scholz brechen. Wenn ich anschaue, was für politisches Personal in anderen Ländern zur Auswahl steht, dann bin ich ehrlich gesagt froh, dass wir in der Bundestagswahl meistens die Auswahl zwischen vielleicht auf den ersten Blick etwas ruhigeren, vielleicht auch etwas langweiligeren Politikerinnen und Politikern haben. Aber das mal zur Seite gestellt. Wenn wir uns die letzte Bundestagswahl noch mal genauer anschauen und die Beweggründe der Wählerinnen und Wähler uns anschauen, die dazu geführt haben, Olaf Scholz zu wählen, dann war es seine Führungskompetenz. Die Wählerinnen und Wähler haben ihn gewählt, weil sie ihm Führung zugetraut haben. Und damit hat er ja auch im Wahlkampf geworben. Wer Führung bestellt, bekommt sie. FDP und Grüne wurden aufgrund von spezifischen Themen gewählt, ob das finanzpolitische Themen waren, Umwelt, Energie und so weiter. Und das ist jetzt eben auch das, was Olaf Scholz zeigen muss. Ich bin mir relativ sicher, obwohl ich jetzt in Anführungsstrichen nur Beobachterin und nicht Teilhabende bin, dass er nach innen einigermaßen führt. Aber er muss es nach außen zeigen. Und das fällt ihm, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Das ist sicherlich auch so, dass es in einem Dreierbündnis anders ist als in einem Zweierbündnis. Und Herr Schlickert, Sie hatten es ja gerade auch vorhin gesagt, er war in der Großen Koalition mit Angela Merkel. Da nahm sich keiner die Butter vom Brot. Da war auch nicht viel Butter auf dem Brot, was Kommunikation anbelangt. Aber jetzt hat er eben zwei Superstars neben sich, was Kommunikation und Darstellung anbelangt. Und das lässt ihn noch mal ein Stück schwächer kommunikativ aussehen, als er aber ist.
Aber diese zwei Superstars, das will ich sagen.
Ein Satz, Führung.
Diese zwei Superstars, und das muss man festhalten, die tun ihre Arbeit gut. Eigentlich machen die keine Show. Sie tun die Sache gut. Sie sind nicht einfach Stars, die das jetzt können, und Olaf Scholz kann es nicht und sie wenden es an. Sie arbeiten gut. Und sie arbeiten natürlich aufgrund der beiden Ministerien unerhört öffentlich in der Aktualität. Das gibt ihnen diese Präsenz, die der Kanzler eben anderswo holen muss. Er muss erklären, was er tut. Es ist eine neue Situation. Wir haben eine Situation, die man sich nicht vorgestellt hat in den letzten, seit dem Kalten Krieg. Man konnte sich das nicht vorstellen.
Ich finde, er erklärt andauernd.
Aber er muss es auch gut machen. Auf den Punkt bringen.
Wenn man sich die Spitzenpolitiker ansieht in der Koalition, kommen Habeck und Baerbock einfach cooler rüber als Scholz. Woran liegt das, diese unterschiedliche Wahrnehmung? Auch, dass gerade die beiden grünen Politiker, die ja durchaus auch schon ihre Probleme hatten, zum Beispiel im Wahlkampf, Konkurrenten waren um den Kanzlerkandidatenjob, dass die plötzlich so viel besser dastehen in der öffentlichen Wahrnehmung als der Bundeskanzler.
Ja, wir haben ja schon mal gesagt, dass Olaf Scholz vielleicht bei der Bundestagswahl als Führungsstärke eingeschätzt worden ist. Aber wer war denn sein Gegner? Das war Armin Laschet. Und Armin Laschet hatte tatsächlich bei der Frage Führungsstärke erkennbar große Defizite. Was wir vorhin schon gesagt haben, natürlich sagt die Bevölkerung, es ist klasse, dass Habeck jetzt neue Terminals einweihen will, damit wir von den Erdgasleitungen wegkommen. Sie findet es gut, dass Frau Baerbock klare Partei ergreift. Und das macht sie natürlich sehr populär. Und wären sie nicht gerade bei den Grünen, sondern wären das SPD-Politiker, die in der gleichen Klarheit diese Position vertreten würden, wären die sicherlich auch sehr populär. Aber die Grünen haben wie auch immer das große Los gezogen, dass sie, in Anführungsstrichen natürlich, dass sie die beiden entscheidenden Ministerien haben, die jetzt in Kriegszeiten besonders gefragt sind. Und natürlich wollte Lindner das Finanzministerium um die Ausgaben, wie man so oft sagt, die SPD kann nicht mit dem Geld umgehen, was natürlich nicht stimmt, aber um das zu kontrollieren. Und Ergebnis haben wir jetzt ja nun alle gesehen.
Das schwingt so ein bisschen die Überzeugung mit, Habeck und Baerbock seien so ein bisschen Krisengewinnler. Sie waren im richtigen Moment am richtigen Platz, Außenministerium, Wirtschaftsministerium. Dann kam der Überfall auf die Ukraine, Frau Mayer. Und ist das damit alles erklärt? Oder liegt es auch an noch anderen Dingen, an persönlichen, vielleicht auch an inhaltlichen Fragen?
Ich glaube, es liegt auch tatsächlich an der Professionalität in der Kommunikation der Ministerien. Aber es liegt auch daran, also wenn ich mir jetzt das anschaue, denke ich immer so, Olaf Scholz ist quasi der Bundestrainer und das sind seine Top-Spieler. Ja? Das ist so das Team. Und er hat ja auch Leute in seinem Team, die eigentlich unglaublich aufspielen könnten, zum Beispiel die Bundesverteidigungsministerin, die ja nun gerade irgendwie ganz schlecht performt. Ja, es geht um sehr viel Geld, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gerade raushauen für die Bundeswehr. Und es sind nur Pleiten, Pech und Pannen da gerade zu vermerken. Das finde ich ganz schwierig. Und da muss ich die SPD, finde ich, auch strategisch, in diesem Fall zum Beispiel auch das Vorsitzenden-Team und die Fraktionsführung mal fragen, was können wir hier ändern? Also ich finde diesen Ruf immer nach diesem, er muss es erklären und wenn er es erklärt, dann muss er es besser erklären, immer ein bisschen schwierig. Wir sind ja alle keine Kinder, wir können Zeitungen lesen und wir können uns auch unsere eigenen Schlüsse mal ziehen, ja, eigenverantwortlich. Es geht nicht um großes Theater, aber was wir gerade erleben, ist quasi nehmen wir mal Habeck, das ist ja nicht nur, dass der irgendwie keinen Schlips trägt, sondern der macht nicht nur gute Stimmung, sondern der erklärt, wie er die Probleme löst. Und wir sehen ihm dabei zu. Und daran mangelt es einfach bei der SPD ganz enorm.
Ist das der Unterschied? Frank Amaya hat es ja vorhin so ein bisschen auch schon angedeutet, dass in dieser Krisenzeit die Bündnisgrünen einfach das überzeugendste, auch inhaltliche Konzept haben. Also Frieden nur bewaffnet, verteidigungs- und wehrfähig und nicht mehr ein naiver Pazifismus. Klima- und Energiepolitik, auch die gesellschaftliche Transformation, die ja notwendig ist. Sind da die Grünen einfach überzeugender als die anderen, auch inhaltlich?
Ich würde mal sagen, was man schon spürt, mag sein, dass die Grünen in den allgemeinen Zustimmungswerten gerade mächtig zulegen, aber ich glaube, über die mittlere und lange Strecke kriegen die ein echtes Problem mit ihrer Basis. Ja, die sind ja für was anderes gewählt worden. Also da würde ich jetzt keine Prognosen abgeben, da wissen wahrscheinlich WissenschaftlerInnen und Prognostiker mehr. Aber das, glaube ich, ist auch eine Konjunktur, der wir gerade beiwohnen.
Wir reden ja nicht über die Grünen, sondern über zwei grüne Politiker, die wirklich stark sind, die uns auch sympathisch sind, die modern sind. Davon reden wir. Mhm. Aber wenn ich Ihnen nur ein ganz kleines Beispiel von Olaf Scholz. Olaf Scholz hat erklärt, warum er nicht nach Kiew geht. Er hat eine gute Erklärung. Er will nicht einfach auch noch einfach dort sein. Man hat gesagt, er will nicht eine Show machen. Wahrscheinlich auch. Aber er möchte etwas Substanzielles machen. Das ist typisch für ihn. Aber das muss er besser erklären. Das muss er. Sonst nimmt es die Opposition auf. Das hat ja der Merz gemacht und sagt, na, was heißt denn das? Er muss das erklären. Bei Olaf Scholz ist viel Substanz. Hm. Und wir haben diese Substanz, erfahren wir zu wenig. Und es geht nicht darum, dass wir rauskommen. Wir lesen nicht nur Zeitungen, wir schreiben sie sogar noch. Es geht darum, dass die ganz, ich habe gesagt, der morgens früh mit den Kindern zur Schule geht, der muss das mitbekommen. Der muss das mitbekommen. Und das ist eine andere Klasse in diesem Land. Ihr Land ist eine Klassengesellschaft, in der die nicht-akademischen Kreise völlig vernachlässigt werden.
Gut, ich würde ganz gerne, Herr Schlingert, Frau Römmele, Sie wollten beide noch eine Anmerkung machen, wenn Sie sich vielleicht kurz halten können. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, bitte. Herr Schlingert?
Ja,
ich möchte ganz kurz sagen. Herr Schlingert, bitte.
Ja gut, weil da gerade über die grüne Basis gesprochen wurde. Und ich finde schon interessant, wenn man sich in Nordrhein-Westfalen, über die wollten wir ja auch mal wieder reden, die Parteianhänger anschaut, wenn es darum geht, früher den früheren Kohleausstieg zu machen. Dann kann man sich doch wirklich ganz interessant sagen, da sind 55, muss man eben runtergucken, 88% der Grünen natürlich gegen, dass der frühere Kohlenausstieg kommt, aber auch 55% der CDU-Wähler. Auch da ist die Mehrheit, die sagt, wir müssen aus der Kohle raus. Also so ganz glaube ich auch nicht, dass die Grünen-Wähler den Realitätsbewusstsein abgeschaltet haben. Ich denke eher, dass wir wissen ja auch, dass viele grüne Wähler durchaus eine sehr gute Ausbildung haben, auch zu den besseren Einkommensgruppen zählen, dass sie letztendlich akzeptieren und sagen, ist das tatsächlich eine Zeitenwende, ist eine neue Realität und der müssen wir uns stellen. Ich glaube nicht, dass die Probleme mit der grünen Basis sehr, sehr groß werden.
Mhm. Frau Römmele.
Ja, Frau Mayer, Ihr Bild mit dem Bundestrainer und den Spielern, also Ihr Fußballbild, das hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte noch eine Sache zum Außenministerium sagen und dann noch was zum Politikstil von Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ich meine, wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik schauen, dann hat das Außenministerium mit wenigen Ausnahmen, die jetzt in der jüngsten Vergangenheit liegen, also Heiko Maas und auch Herr Westerwelle, die nicht immer sehr gute Umfragewerte hatten, aber ansonsten war das Außenministerium eigentlich immer ein Ministerium beziehungsweise ein Minister, der hohe Umfragewerte genossen hat. Also einfach mal so zur Einordnung.
Richtig.
Ich glaube, was uns gut gefällt oder was uns auch so anspricht an Herrn Habeck und Frau Baerbock ist, machen wir uns da nichts vor. Das sind auch neue Politiker und Politikerinnen. Wir hatten davor in den langen Merkel-Jahren ja eine Riege an Politikerinnen und Politiker, die wir fast jahrzehntelang gesehen haben. Also das Neue macht bestimmt was aus, der neue Politikstil, dass man beiden letztendlich auch beim Denken zuschauen kann und dass man auch durchaus Fehler machen kann.
Wenn die Grünen.
Ich glaube, das ist etwas, was ganz frisch ist. Und so soll und muss Olaf Scholz nicht werden. Das ist auch ganz klar. Ein Bundeskanzler kommuniziert anders. Aber da muss er noch seine Rolle finden.
Wenn die Grünen, Frau Mayer, jetzt so einen guten Lauf haben, haben Sie dann auch in Düsseldorf freie Hand, wen Sie sich zum Koalitionspartner nehmen?
Naja, sagen wir es mal andersrum, die Grünen werden genommen. Also das glaube ich, soweit sind die Kräfteverhältnisse.
Ja, ohne die Grünen geht nicht. Es sei denn, diese unwahrscheinliche GroKo.
Entschuldigung. Aber ich finde, Sie haben natürlich sind Sie in einer absoluten Macherposition jetzt und Sie haben sich fast verdreifacht, Ihr Ergebnis. Wobei auch noch die absoluten Zahlen ist das dann nicht mehr ganz so großartig. Aber Sie sind in einer absoluten Macherposition jetzt in Düsseldorf. Ich habe heute mich noch mal beschäftigt mit ein bisschen mit den Inhalten der Wahlprogramme. Das passt nicht so gut zusammen, muss man jetzt auch mal sagen. Also innere Sicherheit, Energie, Kita, das wird schon ein bisschen kritisch, denke
ich. Da kann man
Henrik
Wüst aber wahrscheinlich viel abverhandeln, denn der hat ja nur eine einzige Möglichkeit, in der Staatskanzlei zu bleiben.
Also und das ist diese Koalition. Ja, genau, das meinte ich mit dieser starken Position.
Es ist interessant, dass wir eigentlich überhaupt nicht über die FDP reden. Und das ist, also es passiert uns einfach. Und dazu möchte ich was sagen. Die FDP, also die Liberalen, bei uns heißen die Freisinnige in der Schweiz, nicht? Die haben eigentlich den schwierigsten Stand historisch gesehen in Deutschland.
Der war schon mal schwieriger.
Nein, nicht noch. Wissen Sie was? In Deutschland gab es nie einen liberalen Putsch wie 1848 am 12. September in der Schweiz. Das war nämlich einer. Die Freisinnigen haben nachher 160 Jahre fast regiert. Bestimmte Dinge, das Ganze, etwas Wesentliches, dies gab es nicht, weil es in der Paulskirche dieses Scheitern gab. Und die Liberalen, die haben einen unglaublich schwierigen Stand. Die sind unglaublich volatil, immer wieder. Und das mir persönlich fehlt, eine Kraft, eine liberale Kraft. Und das ist hochbedauerlich. Natürlich haben sie auch den Fehler gemacht bei diesen Konjunkturpaketen, was sie jetzt gemacht haben für die Arbeitnehmer, haben sie ja die Rentner nicht eingebaut. Das sind alles schon Fehler, aber sie sind im Grunde genommen sehr, sehr nötig. Und sie sind in Deutschland nötiger als vielleicht andere, als die Linke. Sie sind wirklich nötig.
Aber sie könnten hat zur sie tragischen nötig. Figur
ja, in der genau. Ampel werden. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich meine, wenn Sie von Typen reden, die wirklich etwas repräsentieren. Also ich meine, Lindner ist eine tolle Figur. Also wirklich, er hat auch unglaublich Substanz. Ich habe ihn gehört, philosophische Vorträge halten. Das kann der. Das ist eine tolle Figur. Aber irgendwo steht es mit den Liberalen immer an.
Herr Schlickert.
Ich wollte noch was sagen zu den Grünen. Wird ja gerade so getan, als wenn das eine Sensation wäre, wenn in Nordrhein-Westfalen Schwarz-Grün käme. Ich darf mal an Hessen erinnern. Da gibt es schon ganz lange eine schwarz-grüne Koalition. Und da ist jemand Minister geworden, der früher gegen die Startbahn Weste protestiert hat. Und auch Schleswig-Holstein. Ich meine, auch da waren die Grünen in der Landesregierung und haben ja sehr erfolgreich da in einer Jamaika-Koalition das Land geführt. Da sagt der Ministerpräsident, das war so toll, dass wir die Grünen und die FDP drin hatten, lass uns doch weitermachen. Mal sehen, ob es funktioniert. Also sowas ganz Neues, Schwarz-Grün, ist es auch nicht. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es in Nordrhein-Westfalen was anderes gibt. Die FDP wird sich ja selbst aufreiben, wenn sie jetzt sagen würde, wir gehen mit den Grünen und der CDU in eine neue Landesregierung. Kann ich mir nicht vorstellen.
Frau Römmele, was glauben Sie denn, was Olaf Scholz mehr stört, dass mit einer schwarz-grünen Koalition in Düsseldorf Gegenwind aus dem Bundesrat kommt, noch mehr Gegenwind, oder dass da möglicherweise ein Konkurrenzmodell zur Ampel auf Bundesebene ausprobiert wird?
Ja, beides wird ihm nicht gefallen, das ist ganz klar. Aber er wird gemeinsam mit seiner Partei und auch gemeinsam mit den Koalitionspartnern in Berlin durchaus Schlüsse jetzt aus diesen beiden Wahlergebnissen ziehen, aus Schleswig-Holstein und aus Nordrhein-Westfalen, wobei ich die auch schon noch mal so ein bisschen in den Kontext setzen möchte. Ne? Wir hatten letztes Jahr auch einige Landtagswahlen, die ähnlich wie Schleswig-Holstein auch abgelaufen sind, dass einfach sehr beliebte Amtsinhaber dann den Sieg nach Hause fahren. Ja. Und in Nordrhein-Westfalen war es jetzt nicht der wahnsinnig beliebte Amtsinhaber oder der schon lange beliebte Amtsinhaber, aber ein Amtsinhaber, der gut ins Amt gekommen ist. Man muss das auch so ein bisschen in das Verhältnis setzen. Es wird Olaf Scholz, es wird die Koalition beschäftigen, aber es sind so viele Themen, die Koalition gerade bewältigen muss. Wir hatten es eingangs der Sendung gesagt, die unterschiedlichen Transformationen im digitalen Bereich, Energie, Infrastruktur, und das muss jetzt alles in einem völlig neuen Koordinatensystem gedacht werden, nämlich in dem Koordinatensystem des Krieges. Und ich denke, darauf wird er sich jetzt konzentrieren.
Wenn die Politik im Moment sehr in Bewegung ist, Frau Mayer, ist die CDU, wollen wir da noch zum Schluss der Sendung draufblicken, zurück im Spiel?
Absolut. Also ich habe auch gerade jetzt, als ich hier den beiden zugeschalteten Gästen zugehört habe, gedacht, Schwarz-Grün, das war ja der Traum eigentlich. Also das war der Plan der Union. Traum, ja. Und das war auch in absolut greifbarer Nähe. Also dann haben aber beide schwere Fehler gemacht, ja, Armin Laschet und Annalena Baerbock, schon allein mit der Ausrufung von
Annalena Baerbock. Das heißt, um das nochmal vielleicht in Erinnerung zu rufen, vor ziemlich genau einem Jahr war das noch so, bevor Armin Laschet und Markus Söder in den Ring gestiegen
und jetzt,
sind.
Warten Sie eine Sekunde, ich will diesen Satz noch ganz kurz beenden. Jetzt sind wir an dem Punkt, in dem die CDU vortanzen kann, was sie in 3 Jahren dann im Bund anbieten kann. Und zwar in dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Und ich glaube, diese Chance wird sie sich nicht entgehen lassen. Ich denke, die werden das richtig gut machen und mit Support aus Berlin.
Und machen Sie es dann richtig, wenn Sie Friedrich Merz als Übergangsvorsitzender betrachten?
Ich weiß gar nicht, ob das ein Übergangsvorsitzender ist. Das ist ja neu. Der war, ist ja nicht verdorben durch die 16 Merkel-Jahre. Der Mann war früher und ist jetzt. Und da ist das ein Neuer. Das ist ein Neuer. Nein, aber es ist eine gute Opposition. Was Deutschland im Moment hat, ist auch eine starke Opposition. Und das ist doch toll. Ja. All das habe ich doch vermisst. Es ist wirklich eine starke Opposition und sie gefährdet die Regierung, sie beeinflusst sie. Ist doch toll. Die Demokratie funktioniert. Wieder.
Herr Schlingert.
Ja, und darf ich noch was sagen zu Zahlen, was wunderbar natürlich ist bei Schwarz-Grün. Die CDU hat es ja geschafft, wieder die Wähler ab 60 Jahren plus hinter sich zu holen. Das war bei Laschet anders. Und die sind bei den Jüngeren schwächer, aber dafür sind die Grünen bei den Jungen stark und bei den Älteren schwächer. Gehen sie zusammen, haben sie die Jungen und haben sie die Alten. Kann man sich kaum besser vorstellen.
Frau Römmele, sogar gerade schon angesprochen, Schwarz-Grün, das ist zwar eine Option, aber da muss inhaltlich müssen ganze Krötenherden geschluckt werden von beiden. Ist das jetzt auf die lange Projektion gesehen tatsächlich eine Option, vor der sich dann Olaf Scholz eben fürchten muss?
Also jetzt gucken wir erstmal, wie es in Nordrhein-Westfalen zustande kommt. Ich gehe aber auch davon aus, was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es schwarz-grün werden wird. Es wird da noch wirklich davon abhängen. Wir haben es ja gerade gehört, Friedrich Merz, ist er der Übergangsvorsitzende oder eben auch länger im Rennen? Also wird er vielleicht der nächste Kanzlerkandidat der Union werden? Ich denke, dass mit den beiden jungen CDU-Ministerpräsidenten, die sich jetzt durch die Wahl in Nordrhein-Westfalen und auch durch die Wiederwahl in Schleswig-Holstein jetzt letztendlich auch für höhere Posten in Position bringen, dass davon auch viel abhängt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann vielleicht mit einem Kanzlerkandidat Günther es durchaus auch eine Option Schwarz-Grün im Bund wäre. Aber warum reden wir über Schwarz-Grün im Bund? Es könnte ja auch Grün-Schwarz sein. Also ich denke, in 3,5 Jahren kann wirklich noch sehr viel passieren.
Da werden wir in vielen Phoenix-Runden auch damit noch beschäftigen. Das kommt jetzt auch noch dazu. Frau Mayer, vielleicht zum Schluss. Wenn an Weihnachten in einer Familie nur ein Teil der Familie Geschenke bekommt, dann gibt es Zoff, übertragen jetzt auf die Ampelkoalition und wie man aus dieser Wahl in NRW rausgegangen ist. Werden die sich die jetzt eher zusammenraufen, die drei, oder sich gegenseitig vermöbeln?
Naja, ich glaube, irgendwas dazwischen, aber es geht eher Richtung Vermöbeln aus meiner Perspektive. Also wenn wir uns gestern die Pressekonferenzen der Parteivorsitzenden angehört haben, dann ging es doch eher, also die FDP ist ja jetzt wild entschlossen, sich neu zu profilieren und gegebenenfalls auch innerhalb der Koalition quasi als kleine Koalitionsopposition. Da mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil wir brauchen natürlich auch eine handlungsfähige Regierung. Also das wäre, die Opposition ist stark genug gerade. Also da gibt es genug Gegenwind, da haben Sie vollkommen recht. Ist auch gut so, aber die sollten schon gut zusammenarbeiten. Da mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, dass jetzt alle verstimmt sind.
Sind wir am Ende der Sendung, Herr Mayer. Sie haben das Glück, das letzte Wort zu haben. Ist der Koalitionsfrieden in Gefahr wegen der Wahl in NRW?
Die werden sich zusammenreißen, weil wenn das auseinanderfällt, kriegt jeder Negatives ab. Das, glaube ich, wird durch. Es ist auch die Situation nicht so, dass man das einfach so kann. Man muss da durch jetzt, durch die Probleme, in denen die Welt steht. Und Deutschland ist eine, ja, sag jetzt mal so, es fällt einem Schweizer sehr schwer, den Begriff zu brauchen, eine Weltmacht, wirtschaftlich kann man sagen, die vierte. Mhm. Und das ist auch eine Verantwortung. Und nicht Nordrhein-Westfalen, sondern was ist Deutschland in Europa, in der NATO, in dieser Welt, wie beeinflusst Deutschland den Gang der Dinge? Es ist ein geschichtlicher Moment und das wäre total verantwortungslos, irgendwie aus parteipolitischen Gründen diese Ampelkoalition zu sprengen.
Ja, das ist das Schlusswort gewesen. Ich bedanke mich bei Anja Mayer, bei Frank Ameyer, bei Andrea Römmele und bei Reinhard Schlinkert, die beide zugeschaltet waren. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde warten im Stau, warten am Gleis. Wann kommt die Verkehrswende? Dann mit Anke Plättner. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Maya Weber. Mit einem Rückblick, einem notwendigen Rückblick auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und wir schauen auf die NATO-Norderweiterung um Schweden und Finnland. Bleiben Sie bei uns.